Liebe Schwestern und Brüder, Martin Scheuermann hat es erwähnt, vor 3 Jahren war der letzte normale Christustag. Dazwischen waren sozusagen unnormale Christustage. Und wenn wir da zurückblicken auf diese letzten 3 Jahre, dann hat sich unsere Welt schon sehr, sehr schnell weitergedreht. Wir müssen ja heute im Jahr 2016 sagen, mehr Krise war selten. Mehr Krise, so eine Zeit können sich die allermeisten wahrscheinlich nicht erinnern. Die Älteren vielleicht noch, die die Kriegstage des Zweiten Weltkriegs erlebt haben, die eine sehr karge, sehr aufgewühlte Nachkriegszeit noch mitmachen mussten, die erinnern sich noch an so bewegte Tage. Aber diese Krisenzeit, in der wir uns befinden, mit diesen riesigen globalen Problemen, die fordert uns schon heraus. Wir merken alle miteinander, dass wir mit unserem alten Kontinent Europa, diesem 3000 Jahre alten Kulturkontinent, mittlerweile in einer großen Wendezeit stehen und wir in Krisen drinstecken, die wir so noch nicht kannten. Und wir merken mehr und mehr, es wird nicht mehr so werden, wie es einmal war. Alle unsere Erwartungen, dass wir irgendwann wieder zurückkehren in diesen kuscheligen Geborgenheitsmodus europäischer Politik, wo die wichtigste Schlagzeile irgendwelche Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind, die werden wir nicht mehr erleben. Wir können als Europa uns nicht mehr zurückziehen in ein kuscheliges Nest, wo der Rest der Welt uns eigentlich herzlich wenig interessiert. Wir stehen mittendrin in einer Welt, die auf dem Weg ist. Eine Welt, die sich auf den Weg gemacht hat. Wir stehen in einer Welt, wo 220 Millionen Menschen unterwegs sind, aus unterschiedlichsten Gründen, von überall her nach überall hin. Uns ist die Gemütlichkeit und die Geborgenheit abhanden gekommen. Und in dieser Situation einer Welt in Bewegung, da spüren wir etwas sehr Typisches. Da spüren wir unsere typische German Angst. Das ist ja das, was die Welt immer wieder an uns Deutschen registriert. Wir haben immer ganz besonders schnell Angst. Wir sind immer etwas schneller hysterisch als alle anderen. German Angst. Aber mal davon abgesehen, ob wir Deutschen schneller als andere Angst bekommen, wenn die Angst mal da ist, dann fühlen wir uns fremd, dann fühlen wir uns ungeborgen, dann ist das ein unangenehmes Gefühl. Es gibt Zustände, die für uns nur schwer zu ertragen sind, ob das im politischen, großen, globalen Raum ist oder in unserem privaten, persönlichen, kleinen Leben. Wenn man Angst hat, fühlt man sich ungeborgen, dann ist das schwer zu ertragen, dann beschleichen uns diese Fluchtgedanken. Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich von hier wieder weg? Wie kann ich diesen Zustand möglichst schnell hinter mir lassen? Das ist in den persönlichen Krisen so, wenn gesundheitliche Probleme einziehen, Beziehungsprobleme einziehen, finanzielle Probleme uns überfallen. Und es ist nicht anders mit den großen politischen Krisen, die momentan weltweit auf uns einstürmen. Und unser Bibeltext heute Morgen, der spricht in genau so eine Krisensituation hinein. Als der Prophet Jeremia seinen Sendbrief an die verschleppten Juden in Babylon schreibt, da war dieses Volk der Juden in der größten Krise. Und das ist nicht übertrieben, in der größten Krise seiner damaligen Existenz, seiner bisherigen Geschichte. Und in diese Krise hinein spricht dieser Brief, den Jeremia im Auftrag Gottes schreibt, und den lesen wir jetzt zusammen. Ich habe hier das auch schriftlich, jetzt muss ich gucken, es funktioniert. Also, dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar, König von Babylon, von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Wir überspringen so ein paar Einleitungsverse. Dann heißt Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Vers 10, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Was war denn genau passiert? Der babylonische König Nebukadnezar, der hatte einen Teil des jüdischen Volkes nach Babylon deportieren lassen. Das machte man in der antiken Welt so. Herrscher machten das mit untergebenen Völkern, wenn die aufmuckten, dann gab es erstens einen auf der Dates, beim zweiten Mal eins auf die Wange, und beim dritten Mal wurde man verschleppt, wurde man exiliert, wurde man mit Mann und Maus irgendwohin verschleppt, damit man nicht mehr aufmuckte. Nun war Babylon für die Juden nicht nur ein fremdes Land, nicht nur ein feindliches Land, nicht nur ein heidnisches Land, nein, es war für Juden ein unreines Land. Ein Land, in dem Gott, der Gott Israel, der Gott, den sie seit Väterzeiten verehrt hatten, an den sie glaubten, in dem dieser Gott nicht sein konnte, in dem der fern war, in dem der weit weg war. Und jeder Jude dachte, hier ist Gott nicht und hier soll ich leben, hier kann ich nicht leben, wenn Gott nicht da ist. Der alttestamentliche Glaube war von einem ganz bestimmten Denken geprägt. Der Jerusalemer Tempel, das war der heiligste Ort auf Erden. Dieser Tempel war sozusagen das Wohnzimmer Gottes und dort konnte man Gott begegnen. Und das war der heiligste Ort, und in konzentrischen Kreisen, also für Schwaben wie eine Zwiebel, ne, so wie Zwiebelschalen nach außen hin abnehmend, nahm diese Heiligkeit ab. Das Allerheiligste, die größte Heiligkeit und dann die verschiedenen Tempelvorhöfe. Immer nach außen hin wurde die Heiligkeit weniger und an den Grenzen des Landes Israels verlor sich diese Heiligkeit und jenseits der Grenzen Israels war kein heiliges Land mehr. War Gott, konnte man Gott nicht mehr begegnen. Das war der Glaube. Und in Babylon, so glaubten es die Juden jedenfalls, konnte man Gott nicht begegnen. Dort waren sie fern, hier konnte man kein heiles, kein friedvolles Leben führen. Hier konnte man eigentlich gar nicht leben. Und deshalb musste man weg. Von der äußeren Not, dem Hunger und der Feindschaft der Babylonier mal abgesehen, hier konnte man nicht leben, weil Gott nicht da war. Es war alles zum Davonlaufen. Mehr Krise war nie. Und in diese Situation hinein schreibt Jeremia im Auftrag Gottes diesen Brief. Und der Grundton dieses Briefes ist ein seelsorgerlicher Rat. Ich habe es mal in drei Ratschlägen versucht zusammenzupacken. Der erste Ratschlag: Nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Jeremia macht seinen Adressaten in Babylon in diesem Brief klar, dass sie 70 Jahre in Babylon bleiben werden. 70 Jahre. An eine rasche Heimkehr ist nicht zu denken, an eine rasche Änderung der Verhältnisse ist überhaupt nicht zu denken. Das bedeutete, dass fast alle in Babylon auch sterben würden. Die würden dieses Exil nicht überleben und irgendwie heimkehren vorher. Diese Situation wird sich nicht mehr ändern für diese Juden, die jetzt dort sind. Alle Fluchtgedanken, alles Heimweh, alle Hoffnungen auf ein rasches Ende mussten sie sich abschminken. Und Jeremia sagt, etabliert euch dort, wo ihr seid. Baut Häuser, nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, Führt ein ganz normales Leben in Babylon, richtet euch ein, macht's zu eurem Zuhause, macht Babylon zu eurer Heimat, bleibt nicht auf den Koffern sitzen, richtet euch ein. Die Grundaufgabe ihres Lebens war es jetzt, das anzunehmen, was sie nicht mehr ändern konnten und was sich nicht mehr ändern würde. Die Grundaufgabe war es jetzt, diese Lebenssituation als eine Berufung Gottes anzunehmen und zu begreifen, dass auch hier in dieser dramatischen Lebensführung eine geheime Pädagogik Gottes stattfindet, ein geheimer Erziehungswille Gottes am Wirken ist, der auch mit ihnen ist. Da, wo sie dachten, der ist gar nicht da, der kann nicht da sein. Gott ist da und er geht einen Weg der Berufung mit diesem Volk, selbst am unmöglichsten Ort. Das heißt, dass diese fürchterliche Situation Gottes Hand überhaupt nicht entzogen ist. Das, was die Juden in Babylon erlebten, das war kein Fatum eines blinden Schicksals, keine willkürliche Laune eines unberechenbaren Gottes, sondern die vom Gedanken des Friedens, vom Shalom geprägte Führung Gottes, der seinem Volk Zukunft und Hoffnung geben möchte, gerade dort an diesem unmöglichen Ort Babylon, wo man das Leben als völlig unmöglich empfand. Es gibt viele Christen, und ich sage es Ihnen ganz offen, ich gehöre auch dazu, die nicht glücklich sind mit den politischen Entwicklungen in unserem Land in den letzten Jahren, die dieses Land in den letzten Jahren durchgemacht hat und durchmacht. Ich bin nicht glücklich mit der zunehmenden Missachtung von Ehe und Familie in unserem Land. Bin ich glücklich über die Rücksichtslosigkeit gegenüber dem ungeborenen und Neugeborenen und gegenüber dem jung heranwachsenden Leben. Bin ich glücklich, dass wir dieses Geheimnis des Lebens im Wahnsinn einer Gender-Ideologie missachten. Denn das Geheimnis des Lebens besteht nicht im Gleichmachen von Mann und Frau, sondern gerade in der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau. Ich bin nicht glücklich, dass wir es in unserem Land nicht schaffen, christliche Flüchtlinge vor Verfolgung und Gewalt zu schützen. Finde ich einen Skandal. Ich bin nicht glücklich, dass über die religiöse Inkompetenz von Politik und Gesellschaft, wir reden von Toleranz und meinen damit, dass religiöse Äußerungen doch bitteschön in der Privatsphäre bleiben sollen, in abgeschlossenen Räumen, am besten in Kirchenräumen oder am besten noch in der Privatstube. Die Wahrheit ist aber, dass eine freie und offene Gesellschaft eine aktive religiöse Mission braucht, damit sie frei und offen bleiben kann. Ohne aktive Mission kann eine Gesellschaft nicht frei und offen bleiben. Die heute so penetrant und militant gepredigte politische Korrektheit unterbindet gerade Freiheit und Offenheit, indem sie schon vorher festlegt, was man Menschen zumuten darf und was nicht. Die missionarische Verkündigung erweitert die Freiheit des Menschen, indem sie ihm die Möglichkeit eröffnet, auch anders zu glauben, anders zu denken und anders zu leben. Ob ein Mensch diese Möglichkeit annimmt oder nicht, das ist seine Sache, das ist seine ganz freie Entscheidung. Aber wenn man ihm diese Möglichkeit gar nicht eröffnet, dann untergräbt das die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums. Diese modernen Gesinnungspolizisten, die das religiöse Zeugnis, ich formuliere das mal ganz bewusst sehr weit, und das gilt natürlich für alle Religionen, die das religiöse Zeugnis als etwas Gefährliches kriminalisieren wollen, untergraben gerade eine freiheitliche und offene Gesellschaft. Anders formuliert, ich will es kurz auf den Punkt bringen, eine freie und offene Gesellschaft braucht missionarische Christen, wenn sie frei und offen sein will. Ich könnte noch vieles andere aufzählen und Sie könnten auch noch vieles andere aufzählen, was mir Mühe macht und was uns Mühe macht. Aber das eine will ich vor allem sagen. Dieser Sendbrief Jeremias an die Juden in Babylon, der ist auch an uns geschrieben. Gott lässt uns ausrichten, zieh dich nicht zurück in das Schneckenhaus deiner Angst und Frustration. Zieh dich nicht zurück aus dem öffentlichen Leben, das dir gerade überhaupt keinen Spaß mehr macht. Zieh dich nicht zurück aus der bösen Welt, sondern nimm an, was zunächst einmal so ist, wie es ist. Akzeptiere die Tatsachen. Schließe Frieden mit der Situation. Es ist doch auch im Raum des Politischen nicht anders wie in unserem persönlichen Leben. Wenn die Krisen kommen, wenn eine gesundheitliche Krise kommt, eine familiäre Krise kommt, eine Ehekrise, eine wirtschaftliche Krise, dann werde ich nur weiterkommen, wenn ich erst einmal die Tatsachen annehme, wie sie sind. Wenn wir uns der Krankheit, der Ehekrise, der finanziellen Situation nicht stellen, sie nicht offen und ehrlich ansprechen und thematisieren, wenn wir sie nicht wahrnehmen wollen, dann werden wir diese Dinge nicht lösen können. Dann werden wir nicht weiterkommen. Erst wenn wir unsere momentane Lebenssituation, die wir nicht einfach beliebig ändern können, als eine Berufung Gottes entdecken, dann können wir in ihr auf einmal einen Sinn entdecken. Wenn wir aber einen Sinn in ihr entdecken können, dann können wir auch Frieden mit ihr schließen und sie annehmen. Nicht im Sinne einer kritiklosen Akzeptanz, nicht im Sinne alles ist gut, nein, sondern als eine Aufgabe für unser Leben und unser Handeln. Einen Auftrag, als eine Berufung für uns als Gemeinde. Nur wer sich und seine Lebenssituation mit allen Schwierigkeiten annimmt, kann sich mit sich selbst und mit diesem Leben, wie es ist, versöhnen. Und nur wer sich mit sich selbst versöhnt hat, kann sich versöhnen mit seinen Eltern, mit seiner Schule, mit seiner Arbeit und auch mit dem Land, in dem er lebt und mit der politischen Situation dieses Landes und eines ganzen Kontinents annehmen. Menschen, die mit sich selbst und ihrer Situation, auch der politischen Situation, sich nicht versöhnen, die benehmen sich in aller Regel auch unversöhnlich. Unversöhnlichkeit führt aber nie in die Zukunft. Zukunft, der Schlüssel für die Zukunft ist immer die Versöhnung mit sich selbst und mit all den Lebensumständen, in denen wir drinstecken. Wir verriegeln uns und anderen das Leben, wenn wir die Dinge nicht annehmen, die wir zunächst einmal nicht ändern können. Und es gibt so vieles, was wir nicht auf die Schnelle ändern können. Und es gibt manches, was wir vielleicht gar nicht ändern können. Wenn unsere Studierenden in Liebenzell mit dem Studium fertig sind, dann fragen wir sie, was sie sich so beruflich vorstellen könnten. Und wenn sie eine Offenheit haben für die Weltmission, dann fragen wir sie, wo es denn so hingehen könnte. Und dann fragen wir, was könnt ihr euch vorstellen und was nicht. Wir fragen sozusagen auf gut Neudeutsch nach den sogenannten No-Go-Areas. Ja, Sie kennen das so aus manchen Stadtvierteln von Großstädten, dass es dort No-Go-Areas gibt, wo man nach Einbruch der Dunkelheit oder vielleicht auch schon vor Einbruch der Dunkelheit besser nicht hingehen sollte, wenn man heil bleiben möchte. Und so fragen wir dann auch unsere Studierenden, was wäre denn für dich eine No-Go-Area, und dann sagen die, ja, also Japan mit dem Fisch geht gar nicht und was weiß ich und Afrika ist viel zu heiß und Bangladesch viel zu voll und so weiter und so fort. Und wenn wir mal diesen Brief nehmen von Jeremia, dann hat Gott sein Volk in eine No-Go-Area geschickt. In ein Land, in eine Stadt, in eine Region, wo man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, hinzugehen, wo die Juden sagten, das geht gar nicht. Aber genau an diesem Ort, dieser No-Go-Area, hat Gott seine Heilsgeschichte vorbereitet. Nach 70 Jahren war diese Gefangenschaft vorüber. Schon vorher durften Juden wieder zurück ins Land Israel, aber viele gingen überhaupt nicht zurück. Die allermeisten blieben in Babylon wohnen und wuchsen dort zu einer großen jüdischen Diaspora über die kommenden Jahrhunderte hinweg. Und vom babylonischen Exil an gingen viele Juden ganz freiwillig in die gesamte damalige antike Welt hinein. Sie siedelten von Spanien über Italien und Griechenland, über Nordafrika, diesen gesamten Bereich. Die Mehrzahl der Juden zur Zeit Jesu lebte gar nicht in Israel. Die lebte in diesem riesigen hellenistisch-römischen Weltreich. Es waren die Juden in Babylon, die zwangsweise in eine No-Go-Area verschleppt worden sind, die zum Anfang des Diaspora-Judentums geworden sind. Und dieses Diaspora-Judentum war nachher der Träger der frühchristlichen Mission. Es waren die Diaspora-Juden-Christen, die das Evangelium in die Welt hinausgetragen hat. Das ist Gottes Geschichte. Diese Juden in Babylon, die in diese No-Go-Area verschleppt worden sind, die wurden zu einem Teil seiner Geschichte. Was sie noch nicht wussten, was sie noch nicht wollten, was sie noch nicht sehen konnten, 500 Jahre später wurden ihre Nachkommen zu Trägern des Evangeliums von Jesus Christus, die dieses Evangelium in der gesamten damaligen Welt hin verbreitet haben. Ohne die Nachkommen dieser Diaspora-Judentum wäre die frühchristliche Mission so nicht denkbar gewesen. Und genau das ist die Erfahrung vieler unserer Studierenden. Die gehen dann manchmal in so eine No-Go-Area. Und dann sagen sie Jahre später, Mensch, ihr habt mich da nach Bangladesch geschickt, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Gott hat's gut gemacht. Gott hat's gut gemacht. Er hat gesegnet. Mein Dienst am Anfang war schwer, aber hier ist das Evangelium gewachsen und ich bin mit dem Evangelium gewachsen. Gott hat gesegnet. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Der erste Schritt zum Frieden ist die Annahme unserer Lebenssituation, auch unserer politischen Situation. Ja, man darf schimpfen, man darf klagen, meckern und murren, aber man darf nicht stehen bleiben, sonst kommen wir nicht zum zweiten Schritt. Verändere, was du ändern kannst. Verändere, was du ändern kannst. Dieser Brief steckt ja voller Überraschungen. Jeremia schreibt diesen Juden im Exil nicht nur, dass sie dort 70 Jahre lang irgendwie aushalten sollen, irgendwie die Zähne zusammenbeißen sollen, irgendwie sich einmummeln sollen, sondern er schreibt ihnen, Freunde, ihr müsst dieses Weltreich Babylon, die größte Macht der damaligen Geschichte, mitgestalten. Und da steht dieser bekannte Vers, suche der Stadt Beste, Stadt ist Babylon gemeint. Da habe ich euch wegführen lassen. Das ist eure No-Go-Area. Sucht das Beste dieser No-Go-Area und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Suche der Stadt Bestes. Das griechische Wort für Stadt, das heißt Polis. Und von diesem Wort Polis leitet sich unser deutsches Wort Politik ab. Man könnte deshalb diesen Vers übertragen mit suchet die beste Politik für Babylon. Forscht nach der besten Politik für Babylon. Das heißt aber, setzt euch an einen Tisch mit diesen heidnischen Behörden, die euch hierher geschleppt haben. Sucht nach einer Dialogplattform mit euren Feinden. Macht mit denen eine sinnvolle Politik. Können Sie sich die Reaktionen dieser Juden vorstellen, die beim Vorlesen dieses Briefes dachten, sie sind im falschen Film? Wie bitte? Politik für Babylon, für den Erzfeind? Für die Heiden, für die Götzendiener, sich mit denen an einen Tisch setzen, die sind ja auch unrein. Wenn ich denen die Hand gebe, werde ich ja auch unrein. Geht's noch? Mit denen politische Kompromisse aushandeln? Das war auch eine theologische No-Go-Area. Da machte man sich ja nicht nur die Hände schmutzig, sondern auch die Seele. Da musste man ja Kompromisse mit Heiden schließen. Aber Gott meint's ernst. Ja. Genau so macht das, genau so. Er schickt sein Volk in die politischen Gremien, in die politischen Prozesse, in das Machtgerangel, in die Debatten, in das Ringen um Kompromisse und Lösungen. Suche der Stadt Bestes, denn wenn es der Stadt, dem Kreis, dem Land, dem Staat wohl geht, dann geht's auch euch wohl. Wenn es Europa wohl geht, dann geht's auch uns wohl. Da findet in diesem Brief eine Rehabilitierung der Politik statt. Nicht in dem Sinne, dass die Politik dieser Welt immer nach Gottes Willen wäre, aber in dem Sinne, dass Politik immer ein Raum ist, wo es Christen gut ansteht, sich zu engagieren. Wenigstens als Beter. Das Gebet für die Obrigkeit war übrigens in allen antiken Religionen, nicht nur in der christlichen Gemeinde, sondern in allen antiken Religionen eine Selbstverständlichkeit. Alle antiken Religionen haben zu ihren Göttern für das Wohl der Obrigkeit gebetet, aus eben diesem Wissen heraus. Wenn der Obrigkeit Weisheit geschenkt wird, dann geht es uns gut. Und deshalb wird im Neuen Testament auch immer wieder zum Gebet für den Kaiser und die Obrigkeit aufgefordert. Sogar im ersten Petrusbrief. In keinem Brief kommt so oft das Wort Leiden vor wie im ersten Petrusbrief. Da leidet die Gemeinde unter der Obrigkeit und trotzdem betet für den Kaiser. Es gibt keine Alternative zum Gebet für die Obrigkeit, zum Gebet für Regenten und Regierungen. Wie oft schimpfen wir über Politiker und wie oft beten wir für sie? Wenn wir Politiker nur schlecht machen und nicht für sie beten, wie soll es uns dann gut gehen? Meine Tochter war 5 Monate in den USA in der Schule und war zu Hause bei einer sehr reizenden christlichen Gastfamilie. Aber wenn abends im Fernsehen die Nachrichten kamen, wenn in den Nachrichten Präsident Obama erschien, machten die den Fernseher aus. Wenn wir Politiker verachten, mit denen wir nicht einverstanden sind, werden wir keine besseren bekommen. Und in Amerika muss man das vielleicht schneller lernen, als man denkt. Aber es geht in diesem Sendbrief Jeremias nicht nur um die Politik, es geht im Grunde um eine positive Mitgestaltung der ganzen Gesellschaft auf allen Ebenen. In der Politik, in den Kommunen, in der Wirtschaft, im kulturellen und sportlichen Geschehen. Der VfB bräuchte einen guten Präsidenten. Es wäre toll, wenn mal ein Christ sich da jetzt bewirten würde. Vielleicht kriegt er das noch besser hin. Also, Klammer zu. Das gehört alles zur Polis, das gehört alles zur Stadt. Beten Sie für die Politik, wenn es dem Staat, dem Land und der Stadt gut geht, wenn es Ihrer Gemeinde gut geht, der politischen Gemeinde, dann geht es uns gut. Beten Sie für die Schulen Ihrer Kinder, wenn es der Schule Ihrer Kinder gut geht, geht es Ihren Kindern gut. Beten Sie für die Medienmache in unserem Land. Wenn die Wahrhaftigkeit in Presse und Medien einziehen, dann ist das ein Segen für ein Land. Wenn die Lüge regiert, ist es der Fluch für ein Land. Und wenn Ihnen die Gaben und die Zeit dazu geschenkt sind, dann engagieren Sie sich in diesen Institutionen. Mach Ihnen da richtig Mut. Engagieren Sie sich in diesen Institutionen, wenn Sie es sich irgendwie leisten können, wenn Sie es irgendwie können. Suchen Sie das Beste Ihrer Stadt und ziehen Sie sich nicht zurück. Wenn wir die schwierigen Dinge erst einmal angenommen haben, dann können wir sie auf einmal auch verändern. Und dann werden wir immer mehr entdecken, was wir alles ändern können, was wir alles mitgestalten können. Verändere, was du ändern kannst. Und drittens und letztens, finde den Gott, der verändert, indem er annimmt. Der verändert, indem er annimmt. Was Gott durch seinen Propheten und in diesem Brief seinem Volk sagen lässt, das ist im Grunde ein Ausdruck seines Wesens. Gott hat es mit dieser Welt überhaupt nicht anders gemacht, als er es mit den Juden in Babylon macht. Denn diese Welt, die ist für Gott auch zu einer fremden Welt geworden. Das ist nicht mehr seine Welt, zu einer Welt, die durch die Sünde nicht mehr sein Zuhause ist. Es ist eine Welt, die zum Feind Gottes geworden ist. Diese Welt, man könnte es mit diesem Bild sagen, ist für Gott zu einer No-Go-Area geworden. Was habe ich mit dieser Welt zu tun, die in ihrer Sünde so verkrümmt und verbogen ist? Aber mitten in diese verbogene, verkrümmte No-Go-Area dieser Welt schickt Gott seinen Sohn, der uns in verblüffender Weise die Liebe Gottes zu dieser ihm feindlich gegenüberstehenden Welt erklärt. Also hat Gott die Welt geliebt, diese ihm feindlich gegenüberstehende Welt, die hat er geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für diese No-Go-Area gab. In Jesus hat Gott diese Welt angenommen, in all ihrer Feindschaft, in all ihrer Fremdheit. Und Paulus schreibt, dass die theologische Sensation, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Und dann lässt er durch seinen Apostel, dann wieder Paulus erklärt es, dann nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Gott verändert, indem er annimmt. Gott verändert, indem er umarmt. Nicht kritiklos, nicht kritiklos, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Nein, aber indem er sich versöhnend einem Menschen auf dieser Welt zuwendet, so verändert Gott Menschen. Das Annehmen und Erleiden des Fremden, ja sogar des Feindlichen, ist die Grundlage und Voraussetzung der Veränderung. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden, schreibt Paulus. Gerade am Kreuz von Golgatha mit seinem ganzen Grauen und Schrecken, da sehen wir, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides hat, über unserem Leben nicht und über dieser Welt nicht. Da kann ich es lernen, dass Gott durch die erschreckenden Wege hindurch Zukunft und Hoffnung schafft. weiß nicht, mit welchen Lebenssituationen Sie heute hierher gekommen sind, mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit welchen Ängsten und Traurigkeiten Sie zu ringen haben, vor welchen No-Go-Area Sie gerade stehen, wo Sie sagen, da will ich nicht hin, da kann ich nicht hin und da kann ich auch gar nicht bleiben. Ich weiß nicht, wovor Sie gerade am allerliebsten weglaufen würden. Aber ich weiß, dass Gott diesen Brief für uns geschrieben hat, für Sie und für mich. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides über Ihrem und unserem Leben. Er will auch Ihnen und auch mir Hoffnung und Zukunft schenken. Und er wird sich von dir und mir finden lassen, in den unmöglichsten Lebensumständen, an den unmöglichsten Orten und in den schwierigsten Situationen, weil Gott Zukunft will. Für Sie, für mich, für unser Land. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Amen.